Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute endlich mal wieder zu dritt Verein. Das ist mir eine riesige Freude. An meiner Seite hier links von mir der Till. Schön bist du, Till.
Ciao zusammen, freut mich auch.
Und zu meiner Rechten der Linus. Auch er ist zurück. Schön bist du, Linus.
Ja, ebenfalls. Sei mir nennt.
Danke vielmals. Ja, hey, Herren, erzähl dir mal schnell noch, bevor wir hier wieder in das wilde Fußballwochenende reinstarten. Wie ist eures Wochenende gewesen, Till?
Ja, du sagst es richtig, es war nicht nur ein vollpacktes Fußballwochenende gewesen, sondern eine ganz vollpackte Fußballwoche noch mit dem Göppspiel. Muss man sich immer vor diesen Montagsaufnahmen so ein bisschen sammeln, was eigentlich alles passiert ist. Und freue mich sehr, dass wir mit euch diskutieren. Sonst gutes Wochenende. Hoffe ihr auch.
Wunderbar. Linus, wie sieht es bei dir aus? Bist du irgendwo auf einem Fußballplatz unterwegs gewesen oder was hast du am Wochenende getrieben?
Hey, auf dem Fußballplatz habe ich das Wochenende nicht geschafft, muss ich sagen. Ich habe einige Bars und Clubs von innen gesehen das Wochenende, muss ich an der Stelle sagen. Ja, also das war jetzt doch ein bisschen viel gewesen, vielleicht das Wochenende. Auch noch am Till über den Weg gelaufen, wo dann aber schleunigst heim müssen, weil er am nächsten Tag noch auf dem Fußballplatz ist. Aber ja, sehr, sehr gutes Weekend gewesen.
Wunderbar, es klingt gut. Ja, Bar ist das richtige Stichwort. Und ich glaube, was das angeht, ist es ja auch nicht so schwer, am Till über den Weg zu laufen, gell?
Ich erzähle von deinem Wochenende. Schnell umgehen.
Ja, also Bar habe ich am Wochenende nicht von innen gesehen, tatsächlich. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es war eher ein gemäßiges Wochenende gesehen, aber ich habe mich eigentlich so ein bisschen eingestimmt langsam auf den Mittwoch. Ich habe ein Highlight vor mir. Ich gehe Barcelona einmal mehr schauen, das von euch viel gescholtene und gehasste Barcelona, wie ich es letztes Mal in der Folge gehört habe. Dann gehe ich schauen in Dortmund und dementsprechend ist es jetzt am Wochenende eher ein bisschen ruhiger gesehen und ja, wie ihr auch schon gesagt habt, viel Fußball angestanden, den ich von daheim verfolgt habe. Von dem her würde ich sagen, lasst uns doch gerade am besten dort in die verschiedenen Partien reintauchen, oder?
Absolut. Wir haben am Dienstag die Frauen-Nazi gehabt, wo ihr letztes Freundschaftsspiel von diesem Jahr gespielt hat, wo gegen England resultatmässig eine bessere Falle gemacht hat wie gegen Deutschland. Gleich 1-0 verloren, aber ich glaube trotzdem, das ist, kann man glaube sagen, ein Jahr auf einen guten Punkt abgeschlossen.
Ja, ich denke es auch. Also es war eine Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Deutschland. Auch wenn man sagen muss, dass England da komplett durchrotiert hat im Vergleich zu denen ihrem letzten Spiel. Aber trotzdem, da war halt immer noch viel Qualität auf dem Platz bei den Engländerinnen. Was ich wichtig fand, ist, dass man, obwohl man sehr früh in Rückstand geraten ist, sich nicht aufgegeben hat. Oder? Da ist man gegen Deutschland davor schon ein bisschen auseinandergebrochen. Und auch wenn England das Spiel dominiert hat in der ersten Hälfte, weiterhin hat man sich trotzdem können fangen. Und dann vor allem auch in der Pause muss Pia Sonntagen wieder die richtigen Worte gefunden haben, weil nachher habe ich gefunden, das Spiel doch sehr ausgeglichen gesehen. Und auch starkes Pressing vor allem gesehen von den Schweizerinnen, was mich sehr überzeugt hat.
Ja, ich denke auch, gerade in der ersten Halbzeit ist man schon ein bisschen Dreigrote, also Gefahrgrote zum ein ähnliches Szenario erleben wie Deutschland, hätte sich aber können wehren. Es wäre nicht unmöglich gewesen, dass vielleicht noch ein zweites oder sogar ein drittes gefallen wäre. Aber, ja, ich denke, am Ende vom Tag ist es sicher, zufriedenstellend, sage ich jetzt in Anführungszeichen, dass man nur mit 1-0 dort raus ist. Und ja, in der zweiten Halbzeit, wie du es schon gesagt hast, Linus, hat man sich ein bisschen stabilisieren können. Ich glaube, muss man schon auch sehen, dass England gerade in der zweiten Halbzeit ein bisschen Tempo rausgenommen hat nochmal. Und wahrscheinlich der Fokus dann auch schon wieder eher aufs Wochenende gelegt hat. Aber ja, ich denke es auch, auswärts 1-0-Niederlage gegen England, wo doch eine ziemlich gute Mannschaft ist, kann man mitnehmen.
Ich finde auch, also was halt nervig ist, also zumindest finde ich das ein bisschen nervig, ist, dass es schon wieder ein Standard oder eine Flanke zum Goal geführt hat. Nach denen, glaube ich, 6, die man gegen Deutschland alle recht ähnlich gefangen hat. Sonst, was mich noch gefreut hat, ich weiß nicht, Linus, ob wir das letzte Wochenende verpasst haben, aber Triola Gemayli, die wir ja letzte Woche besprochen haben, die ist doch noch nominiert worden.
Das ist erst nach der
Aufnahme. Ist es nach der Aufnahme gesehen? Okay. Ja, ja. Und die ist eingewechselt worden, sprich, da scheint es keine Differenzen mehr zu geben. Das hat mich noch persönlich gefreut. Sonst, glaube ich, kann man das so stehen lassen, was ihr gesagt habt zum Match.
Ich denke, was ich noch schnell möchte erwähnen, ist Bönnei mit einer Riesenaktion, wo sie sich leider dann nicht belohnt im 1 gegen 1. Das wäre noch schön gewesen, dort den Ausgleich vielleicht können zu machen.
Mich erinnert, an die Aktion, die Alicia Lehmann gegen Deutschland eigentlich genau ähnlich hatte, aber Bönnei macht es ein bisschen besser, aber ja, am Schluss ist dann der Abschluss ist dann auch nicht mega gefährlich gewesen, aber die Ball mitnehmen und so habe ich recht stark gefunden von der Bönnei.
Jo,
in der Aktion.
Eben, also ich würde es, also es ist schon ein bisschen ähnlich, wie das von der Lehmann kannst sagen, aber in der Situation jetzt nimmt Bönnei natürlich den Ball extrem schön mit, respektive überspielt eigentlich die Gegenspielerin und zieht dann mit dem Tempo vorbei und dann ist es mehr einfach im Abschluss, wo es dann nicht klappt, wo es bei der Alicia Lehmann eher wirklich schon bei der Ballmitnahme eigentlich ins Stocken gekommen ist, wo dann der Zug gefehlt hat. Aber ja, auf jeden Fall in beiden Spielen oder, hat man also durchaus auch wirklich sehr gute Chancen und ich glaube, man kann sehr viel Positives jetzt doch am Schluss mitnehmen aus dem, klar, zwei Niederlagen, aber auf jeden Fall jetzt bei der aufsteigenden Ast, jetzt, wo man da das Länderspieljahr abschließen kann und ja, wo man dann eben auch noch auf die grossartigen Match in der letzten Pause zurückschauen kann. Also ich denke, alles in allem kann man sich da freuen aufs nächste Jahr.
Ja, ich glaube, die Vorfreude ist definitiv langsam, aber sicher da. Ich darf nicht vergessen, dass es gute Gegnerinnen auch gesehen sind, die sie jetzt gehabt haben. Ich möchte vielleicht noch ergänzen und sagen, eben, du hast jetzt gerade Timon Bönnei schon angesprochen gehabt, der eine Chance ganz vorne bekommen hat, der sicher ein Anhaltspunkt kann sein für die Zukunft. Ich habe auch gewisse Ansätze von der Sidney Scherdenleib nicht so schlecht gefunden. Es haben sonst Spielerinnen, die in letzter Zeit nicht mehr so oft dabei gewesen sind, Chancen bekommen, wie zum Beispiel Lara Marti, die noch reingehauen worden ist, 45 gegen England. Also von dem her, ja, glaube ich, dürfen wir sehr gespannt dann auf, ich glaube, heute in einer Woche blicken, oder? Wenn dann das Ganze ausgelost wird.
Ich weiss aber nicht, ob wir es zeitlich schon in der nächsten Folge werden können besprechen, aber ja, in einer Woche. Das letzte Frauen-Highlight in diesem Jahr, der Exo Women's Super League, ist ja jetzt in der Winterpause. Auf die Auslosung sind wir alle gespannt, wenn wir wissen, was unsere Gegnerinnen werden sein, nächsten Sommer hier in der Schweiz an der EM.
Ja, unbedingt. Und dann muss ich definitiv mal noch ein Ticket ergattern, weil das darf ich mir und möchte ich mir definitiv nicht entgehen lassen.
Gut, bezüglich Tickets können wir vielleicht noch reden. Ich habe noch ein paar zu viel, glaube ich.
Oh, das klingt interessant.
Da schauen wir mal.
Ein Match draus machen vielleicht, ja.
Ist gut. Wechseln wir doch zu den weiteren Spielen, die auch unter der Woche gewesen sind, bei den Männern im Schweizer Cup und von an mit dem zweiten Zürcher Derby innerhalb von wenigen Tagen mit dem FCZ als Gewinner und als neuer Viertelfinalist. Ich glaube, in diesem Spiel, wie wahrscheinlich in dieser Folge noch ein paar Mal, das, was mir bleibt, ist die Schiri-Entscheidung zum vermeintlichen 1:1, wo dann nach minutenlanger Konsultation nicht gegeben wird. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Ich habe recht eine Meinung.
Ja, also ich meine, Schiri-Entscheidung, das ist das eine. Für mich ist es da vor allem der Schiri-Assistent, glaube ich. Der gibt ja an, also um die Situation vielleicht schnell schildern, ist immer schwierig, wenn man da nicht das Video dazu hat, oder? Aber das ist hoher Ball in die Mitte vom Freistoß, glaube
ich. Ja.
Und dann geht einer in den Kopfball und trifft den Ball vermeintlich. Laut Schiri-Assistent ist schon dran. Dann geht er hinten und dann passiert das Goal. Und in dem Moment quasi, wo der erste Spieler am Ball sein sollte, wäre es Offside. Aber die Wiederholungen zeigen dann einfach keinen Kontakt für mich. Sorry. Also ich verstand es, man kann es quasi vielleicht nicht 100% sagen, dass es keiner gesehen ist, aber dann muss ich ja für die Frage stellen, warum sagt der Schiri-Assistent in erster Instanz, da ist er dran gewesen, weil da sind mehrere Spieler dazwischen, das kann der Linienrichter aus seiner Situation, aus seiner Perspektive eigentlich unmöglich beurteilen.
Also für mich fällt auch, oder ist genau dort der Fehler, dass für mich irgendwie die Harmonie zwischen War und also Videoraum, dem Assistent und dem Schiri selber, die ist so oft in so vielen Fällen nicht gegeben irgendwie. Also du sagst es genau richtig, wieso hebt er dort das Fan? Also ich meine, wenn du das Instrument War hast, dann müsste doch die Abfolge sein, okay, ich bin mir nicht sicher, ob er den Ball berührt hat, also habe ich das Fan denn nicht. Weil ich werde ja eh korrigiert, sollte er den Ball berührt haben, was ich im VAR ja sehe. So wie er es macht, wird ja die ganze Möglichkeit zunichte gemacht und der Goal, der eigentlich meiner Meinung, subjektiver Meinung nach, hat sollte zählen, da wird die ganze Chance genommen. Und um vielleicht auf das Spiel zurückzukommen, ich finde es sehr schade, weil GC war eigentlich meiner Meinung nach eher die verdiente Mannschaft gesehen, die das Ding hat zu Hause nehmen. Und das ist natürlich dann extrem bitter, wenn du schon im Funk bist und dann eigentlich eine ganz okay Partie machst, vielleicht näher dran bist eigentlich und so am Schluss, ja, trotzdem aus dem Göpp ausscheidest und ja, nicht irgendwie den Turnaround kannst schaffen, um ein gutes Gefühl mit einer Meisterschaft.
Ich glaube, GC kann sicher nach dem Spiel nicht nur über den Schiri reden, das haben sie in den Interviews auch nicht. Ich meine, die Chance hat er gelangt, um den Match auch so zu gewinnen. Finde ich auch gut von ihnen, dass sie das nicht nur einfach, ich meine auch nach dem Spiel, sie haben sich recht so ja, sachlich auch mit dem Schiri unterhalten, wo man sicher auch anders könnte machen, wenn man im Göpp so ausscheidet. Sie müssen ihre Goal machen, aber zum nochmal auf die Situation kommen, die ist für mich halt einfach schon ja, das Klasse ist entscheidend, es hat Verlängerung gegeben wahrscheinlich und es ist halt die On-Field-Decision, die wir schon ein paar Mal gehabt haben. Ich meine, was wir nicht wissen und nicht können wissen, nicht werden wissen, ist, ob der Schiri-Assistent halt wirklich ganz klar aus seinem Winkel, wo wir halt von der Kameraperspektive nie gesehen haben, die Berührung sieht.
Ja, aber wieso? Also es spielt gar keine Rolle, ob es sicher ist oder nicht. Selbst wenn er sicher ist, ist die Situation so, wie sie ist, nicht so klar, dass du siehst, irgendwie vom Ball der Rotation oder keine Ahnung, hat ihn ganz klar berührt.
Aber da in dem Innen finde ich ja eben gerade Absurdität. Wenn er die Berührung würde sehen und ja ihr jetzt sagt, und dem, die Meinung teile ich eigentlich auch, er soll das Fähnchen trotzdem drunter halten, ist ja eigentlich wieder der Sinn vom Linienrichter hinterfragt. Weil wenn er das klar sieht, dann wieso sollte er nicht sein Fähnchen lüpfen? Aber das Bittere nachher ist einfach, dass die On-Field-Decision nicht zu 100% hätte können als falsch bewertet werden. Genauso wie sie auch nicht hat können als falsch bewertet werden, wenn er das Fähnchen nicht gelüpft hat. Und dementsprechend ist der einzige Grund, wieso das Goal am Schluss nicht zählt hat, ist der Linienrichter. Weil man hat beide, also sowohl ein Goal, sowohl auch kein Goal, keine Berührung, hat man mit diesen Bildern nicht können auflösen. Und darum bleibt jetzt einfach die On-Field-Decision stehen. Und ja, der Fede Aizan hat sich ja nach dem Spiel noch vor die Kameras gestellt, was ich übrigens immer recht lobenswert finde, wenn Schiri das machen. Hat gesagt, der Linienrichter hat dreimal darauf beharrt, dass er eine Berührung gesehen hat.
Ja, und sie fehlen dann aber.
Ja, also eben, ich finde einfach die Situation absurd und ultra bitter.
Sie ist mega absurd und es erinnert mich auch sehr stark da an die Szene bei der Schweizer Nazi, wo der Linienrichter findet, ja, der Ball ist beim Eckball schon hinter der Grundlinie gesehen. Hey, Linienrichter, es dreht sich einfach wirklich nicht um euch. Es ist einfach, wenn ihr Fuchsi seid, dann macht es noch jemand anders. Aber das ist einfach nicht der Moment.
Ja, gut. Also ich glaube, wir werden noch ein paar Mal jetzt in dieser Folge auf so eine Diskussion zu sprechen kommen. Ich meine, auch in diesem Match hat es ja noch ein gestrecktes Bein gegeben, der Morandi, nachher in der Instagram-Story noch das Bild gezeigt hat und genau eigentlich für das ist ja die Regel gemacht worden. Aber gut, wir kommen nachher nochmal drauf, wir haben ja noch so eine Szene.
Ja, letzter Satz nur noch der Urs Meier, unsere ehemalige Top-Schiri, Zeit zu dieser Aktion. Für das sollten die Spieler Schienbeinschoner haben. Wo jetzt halt einfach viel zu klein sind.
Das ist so eine Scheissbag,
aber die Wiederholung ist einfach, es ist ein Bein oberhalb vom Knöchel, aber ja.
Wie gesagt, wir kommen nochmal drauf zurück.
Zwei Sachen dort dazu, nochmal ganz kurz. Es hat mich ein bisschen Pep Guardiola sein Gesicht nach dem letzten Champions League Match erinnert, das Schienbein. Und so. Und das andere ist, selbst wenn du den Schoner anhast, wenn einer von der Seite so reinrutscht, dann schiebt es den Schoner einfach auf die Seite. Ja. Oder? Also. Das war nicht der frontale Impact gewesen. Aber wie du gesagt hast, gehen wir doch zum nächsten Match weiter. Wir werden noch genug über Schiris reden heute, glaube ich.
Definitiv. Den nächsten Match können wir auch ganz kurz halten. Das ist nämlich der FC Biel, der sich qualifiziert auch für ein Viertelfinale. Auch noch eine schöne Geschichte. Haben aber auch einen unterklassigen Gegner gehabt mit Langenthal mit 6-0. Recht abgeputzt. Gleich wahrscheinlich auch für Langenthal. Cool. Im Achtelfinale mal gesehen sein. Aber der nächste Match, wo man vielleicht ein bisschen vertiefter oder zumindest noch ein bisschen mehr dazu sagen können, ist dann Schaffhausen gewesen gegen IB, wo auswärts 1-0 gewinnt und wo wieder mal beweist, dass unser Podcast irgendwie manchmal genau zum Gegenteil führt. Wir haben IB gelobt letzte Woche, für, dass sie sich zusammenreissen mit der roten Karte.
Weißt du, was IB gemacht hat? IB gesagt, holt mein Bier.
Zwei Matches schon mal heute versprochen von IB, zwei rote Karten, aber wir sind beim Göpp und dem, dummen, ja, auch wenn der Gegner, also ein bisschen früher geht, aber sorry, als Captain, Kamera, musst du ein bisschen weniger.
Da habe ich noch eine Statistik dazu dann nachher, aber vielleicht dann erst in der Meisterschaft. Ja, ich kann dich nicht unterbrechen, Linus, sag noch.
Nein, gar nicht, vor allem jetzt schon auf die Zahlen, die du mitgebracht hast. Ich finde genau das ist halt auch der Punkt, als Captain, oder? Also das ist einfach, das ist ein Message, wo du mit dem sendest, wo einfach ganz verkehrt ist, oder? Gerade in der Situation, wo IB ist, und dann sind sie jetzt weitergekommen, aber mit Hängen und Würgen gegen Schaffhausen, also 0-1.
Ja, ich finde, diesbezüglich hat es Sandro Lauber relativ gut im Interview gesagt, hey, es ist ein Göpp-Match, den musst du gewinnen. IB hat immer noch Champions League noch mit, wo halt auch noch muss gespielt werden nebenbei. Und in der Meisterschaft ist man ja eigentlich drauf und dran aufzuholen. Ja, eben eigentlich drauf und dran. Aber gut, von dem her, hey, ich glaube, die Leistung ist bescheiden bis okay gewesen. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit sind sie eigentlich ganz okay Ding. Sie könnten auch höher führen. Die zweite Halbzeit ist das irgendwie ein Überzeitbringen gewesen. Aber ja, also ich glaube, das Problem, das IB jetzt diese Woche aufgelesen hat, liegt nicht im Göpp-Match, sondern in dem, was dann am Wochenende kommt. Aber bevor wir dort angehen, lasst uns doch noch schnell den Göpp schön abmoderieren. Ich glaube, der FCB hat noch gegen Sion daheim gespielt und auch noch mit Hängen und Würgen das Ding über die Runde gebracht, obwohl es lange nicht so ausgesehen hat.
Ja, so war ein recht unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. Also für den neutralen Zuschauenden. Denke, Penalty-Schiessen und Köp, das ist auch immer ein bisschen geil, finde ich. Das nicht im Stadion gesehen. Aber für die dort waren, sind sicher auch eine coole Show gewesen. Gute Show hat auch noch der Goalie vom FC Sion machen. Der ist ein bisschen hinten raus. Aber ansonsten, FCB setzt sich durch, der FC Sion aber mit einer sehr guten Leistung, die sie dann am Wochenende auch nochmal bestätigt haben. Eben kommen wir nachher noch darauf zurück. Aber ich finde, Sion hat es sehr gut gemacht.
Hey, Sion hat sicher offensiv eigentlich das gezeigt, was wir am Anfang von der Saison so gelobt haben. Die vielfältige Opferoffensive, die wirbelige Offensive.
Umschaltspiel,
genau, würde ich sagen. Und sie haben es aber auch teilweise sehr leicht gemacht. Also der FCB hat FC Sion leicht gemacht mit...
Vor allem einen.
Ja, ich finde, ja, klar...
Gut, aber der hat noch 45 gespielt.
Das hat gelangt.
Ich finde, also klar, er hat die zwei Aktionen, wo direkt zu Goal führen, er hat auch sonst Unsicherheiten. Aber es ist nicht nur er gewesen. Also auch der Acete, der für ihn gekommen ist, auch Dominik Schmid, der beim einen Goal aus meiner Sicht auch eine gewisse Schuld hat. Klar, am Schluss ist der Vujo quasi der Leidtragende, der auch zu Recht dann fast schon erlösend wahrscheinlich ausgewechselt worden ist. Wahrscheinlich Ricardo Moniz hat dann nach 25 Minuten schon rausgenommen. Aber allgemein sehr viele Fehler vom FCB, wo Sion super ausgenutzt hat. Und beim FCB, in der so gelobten FCB-Offensive, hat es zwei absolut individuelle Efforts gebraucht, der Freistoß und der Vitschuss. Sonst wären wir gar nicht erst ins Penalty-Schießen gekommen und dort ist es immer eine Lotterie.
Zum Freistoß eine Frage. Sehen Sie das als Goalie-Fehler? Nein. Oder, also ich meine, er schlägt den Ball außerhalb von der Mauer um. Da musst du doch die Mauer, wenn der Shaqiri dort steht, musst du doch die Mauer einfach genug weit rausstellen.
Nein, das Problem, also ich glaube, die Mauer ist gut gestellt. Ich glaube, der Freistoß ist wirklich Perle, weil die Mauer deckt quasi die ganze Fläche gerade vom Goal ab. Jetzt können wir sagen, okay, so wie du es meinst, natürlich mit dem F mit einberechnet, müssen sie noch weiter rüber. Dann machst du aber den kurzen wieder auf, den langen, Entschuldigung, machst du wieder auf. Und das sieht der Goalie schlecht. Wenn der Scheck oder wer auch immer der schießt, ein Hammer der da in lange schlägt, und die Mauer steht zu weit an, sieht erst zu spät, plus ist es mega schwierig, den dann noch zu heben. Jo. Das ist nicht ganz einfach. Mir hat es wirklich beeindruckt, weil der Ball ist perfekt um die Mauer, so dass er dann gerade nach dem Pfosten einschlägt.
Nein, also ich will dem Shaqiri ja gar nicht absprechen. Der trifft ihn absolut genial. Das ist gar keine Frage. Ich denke nur, dass als Goalie, da warte ich dann lieber drauf, dass er in Goalie-Ecke schießt.
Ja, fairer Punkt. Also.
Und, ja, aber Nein, Riesengoal. Und nein, wie du gesagt hast, Till, zwei individuelle Efforts, was da gebraucht hat. Weil allgemein im Spiel eben vom FCB, es hat einfach nicht so harmoniert, es hat nicht so zusammengepasst wie sonst. Wir sehen hinten wie vorne nicht. Ja, von dem her, ich glaube, da ist man sehr happy, hat man das über das Penalty-Schießen dann noch können heimbringen.
Ja, und nach dem Match ist eben der Celestini ist eigentlich zu Recht nicht euphorisch gesehen. Eben gerade die erste Hälfte ist wirklich schwach gesehen. In der zweiten fürs Spiel schade, hat Sion dann recht früh angefangen auch auf Zeit zu spielen und hinten recht reinstehen. Also die erste Halbzeit ist unterhaltsamer gesehen, aber ja, wie du sagst, schade für Sion, ist auch eine spezielle Beziehung, gut für den FCB, jetzt im Viertelfinale und Sion hat sicher die richtigen Sachen aus dem Match genommen, zu dem kommen wir noch hin.
Mhm. Ja, auch im Viertelfinale FC Lugano, wo auswärts gegen Iverdon mit...
Sauspiel!
Ja. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Aber was man, finde ich, noch anmerkt, ist, dass Iverdon doch auch zu Chancen gekommen ist. Und wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, dann ist es vielleicht auch ein bisschen spannender. So, ja, relativ klar gesehen und jetzt auch nicht ein begeisterndes Ereignis gewesen, würde ich sagen. Ja.
Lugano zeigt einfach, dass sie in den letzten Jahren eine Göppmannschaft sind. Könnte zum vierten Mal jetzt im Finale sein. Klar, es sind noch zwei Matches bis zum Finale, aber
nur einer davon gewonnen, oder? Von diesen drei.
Ja, gut, IB aber das Jahr müssen sie aber viermal gewinnen.
Ja, wenn halt schießen, stimmt. Jesus.
Aber gut, ja, fairer Punkt. Also, haben nur einen gewonnen, aber ja. Und machen einfach ihre Hausaufgaben. Ich glaube, das kann man vor allem einfach sagen. Die machen ihre Hausaufgaben nicht immer brillant. Und auch sie ab und zu mit einem Tollgame reinheft, aber overall, glaube ich, ist das die Mannschaft, die am meisten, am kleinsten ihre Aufgaben erledigen. Genauso hat die Aufgabe erledigt Etoile Garouche, der auswärts gegen Aarau gewinnt. Im Tippspiel, das ich ab und zu mache, nämlich auf Sporttipp, habe ich das nämlich auch so eingegeben und das hat mich sehr gefreut. Ja, Aarau hat es wieder einmal mehr verpasst, wie das Highlight können zu schaffen. Ich glaube, in der Meisterschaft ist es ein bisschen enger geworden. Garouche hat ein bisschen Punkte abgegeben. Aber schreibt eigentlich weiter an einem Märchen, wo sie gerade aktuell dran sind, diese Saison.
Ja, vielleicht habe ich auch schon mal gedacht, vielleicht in der Winterpause mal kurz Zeit auch da über das Aufstiegsrennen und die Challenge League zu reden. Garouche der Zweite hinter Thun.
Und Aarau, glaube ich, Dritte, oder?
Eben, genau.
Ja, das ist eng benannt, ja.
Also da kann ich eigentlich so viel versprechen, als dass wir diesbezüglich noch in Verlauf von diesen letzten Folgen von diesem Jahr einen Gast werden haben, der da sicher noch aus dem FF dann genauer darüber berichten kann. Aber ja.
Vorfreude.
Das können wir dann gerne alles machen.
Schön, gut. Du würdest richtig teasern.
Sehr gut, ja, so haben wir es gern. Genauso gern haben werden die Lausanne-Fans den Göppmatch gegen Winti gesehen haben. Ich glaube, das war eine rechte Machtdemonstration gewesen. 3-0 gewinnen sie auf der Schützenwiese. Aus meiner Sicht könnte es auch noch höher sein. Ja, es ist wahrscheinlich neben Lugano und dem FCB, vielleicht ist es sogar das Team, das am meisten in Form ist, Lausanne im Moment in der Schweiz. Und gegen Winti, wo kein Bein vor das andere bringt, gefühlt im Moment auch in der Liga nicht, ist auch das einfach ein Pflichtsieg im Göpp, wo eben, ich glaube, auch noch könnte höher sein. Wieder mal der Sanchez hat mal ein schönes Goal gemacht. Aber ich glaube, vertieft wenn wir auf diesen Match auch nicht eingehen.
Nein, ich glaube, ich würde nur ein bisschen widersprechen. Ich meine, Winti hat immerhin einen Punkt geholt am Wochenende in der Liga. Aber kommen wir nachher noch drauf.
Überraschend, ja.
Ja, ich glaube, darum ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn Winti sich jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren. Also von dem her.
Ja.
Ja.
Auch überraschend, und das war eigentlich die grosse Überraschung von dieser Runde im Cup, Bellinzona, wo daheim St. Gallen rauswirft mit 1-0.
Ja, St. Gallen bestätigt das, was sie eigentlich über die letzten Wochen schon so ein bisschen aufgebaut haben, nämlich, dass sie eine Mannschaft sind, die Qualität hat, es aber irgendwie nicht ganz auf den Platz bringt, mit all diesen Sachen, die natürlich zusätzlich noch dazukommen, wie Verletzungspech, wie weite Reisen zum Teil. Also ich meine, St. Gallen ist schon eine von diesen Mannschaften, die europäisch spielt und schon auch immer wieder mal weit unterwegs ist. Aber ja, gerade auch in der Ostschweiz ist der Göpp ja auch eins von diesen Zielen, die man jeweils Anfang Saison auslobt. Von dem her passt ein bisschen in die aktuelle Saison rein, dass sie jetzt auch dort gegen einen Unterklassiker ausscheiden. Ich meine, letztes Jahr ist Döllemann gesehen. Also von dem her, das wird sicher Kopfschmerzen bereiten dort.
Ja, definitiv ein weiterer Nackenschlag für St. Gallen, wo eben mit dem Göpp ausscheidet und nicht in den Viertelfinals ist. Die Begegnungen sind ja dann am Donnerstag ausgelöst worden. Dort spielt Bellinzona gegen Lausanne, FC Zürich gegen IB, sicher das Topspiel von diesem Viertelfinal.
Ja.
Biel gegen Lugano und eben Étoile Carouge gegen FCB. Die Match dann Ende Februar, Dienstag oder Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Ich glaube 5, 6 oder 27. Februar.
Ja, super. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Schweizer Super League. Nachdem wir jetzt durch die Köpfe durch sind, ich würde sagen, fangen wir doch dort gerade mit dem FC Sion an, der gegen IB daheim mit 3-1 gewinnt. Ja, da sind Gefühlslagen nach dem Spiel sehr verschieden. Also Sion, muss ich sagen, überrascht jetzt doch ein bisschen die letzten Wochen. Die haben jetzt aus den letzten 4 Ligaspielen die 3 Siege. Die haben sich doch einiges an Luft verschafft, oder? Und mir ist auch der Juarez wieder aufgefallen die Woche. In beiden Spielen habe ich den stark gefunden. Der ist so mit seiner individuellen Klasse schon sehr wichtig für Sion. Und auf der anderen Seite haben wir IB, wo ja wieder federn lassen und wo zeitlang eine aufsteigende Tendenz kann und jetzt da aber ja wieder so ein bisschen, weiß nicht, wieder in alte Muster zurückfallen, auch mit den roten Karten, die wir vorhin schon angesprochen haben.
Ja, auswärts halt vor allem wieder. Also eben die Auswärtsformkurve hat nie mega stark aufgezeigt, vor allem daheim. Und also die erste Halbzeit ist recht bedenklich gewesen aus Sicht von IB. Ich meine, ein Personalie, wo man vielleicht auch noch ausheben kann, ist Liam Chipperfield, wo die ersten beiden Goal mit gut trettenen, ja, Walle.
Das genau gewusst, ja, ich bitte.
Ja, wer den Ball bringt, ist schon gut.
Ja, nein, aber gell, der Buschler, wenn man da zwei Goal geschossen gegen den FCB, über den redet niemand, aber gut.
Stimmt, da hätte man vorne auch noch können erwähnen, auch wenn dort fairerweise, ich meine, es ist schon zweimal eine Kopie gesehen vom
Schwarz
in der Mitte und stolpert dann zweimal rein.
Ich kann den Punkt nicht untergraben, ich kann nur gelachen.
Buschler ist aber auch ein Teil, auch wenn wir ihn namentlich nicht erwähnt haben, von der Sion-Offensive, die wir eigentlich vermisst haben, seit Anfang Saison. Und wo jetzt eben auch im Göpp-Match, jetzt gegen IB, das hat vorne einfach funktioniert. Und der Liam Chipperfield bringt die Ball gut, aber ich meine, kannst definitiv besser verteidigen. Ich meine, wenn ein Joel Schmid nicht mal muss steigen, zum einen Kopfballgoal machen, dann stimmt die Zuteilung wahrscheinlich nicht. Und also die erste Hälfte, das ist gefühlt eine totale Dominanz gewesen von Sion.
Hey, es ist lustig, mir hat der Match eigentlich noch recht erinnert an das erste Spiel von der Meisterschaft, wo ja Sion auch gegen IB gespielt hat. Hat ein bisschen Parallelen gehabt. Personalie Chipperfield, du hast natürlich schon recht, das ist schon so. Er hat sich jetzt ein bisschen in Stammelf gespielt und das ist eine coole Geschichte für ihn. Und er scheint dieser Mannschaft gut zu tun. Gerade für mich fast die wichtigste Personalie bei Sion finde ich eigentlich genau der Joel Schmid. Ich finde, der hat nochmal einen extremen Schritt gemacht. Der ist jetzt auch mit Sion in der Challenge League gewesen. Und er ist für mich ganz klar der Abwehrchef. Ich habe ihn gegen der FCB unter der Woche im Göpp schon gut gefunden und habe das Gefühl, der wäre jetzt eigentlich langsam bereit für den nächsten Schritt. Also eben auch das Kopfgoal, das er macht. Ich glaube, das war nicht sein erstes Goal gewesen. Ja, sie haben wirklich einen guten Matchplan auch gehabt. IB vor massive Probleme gestellt, vor allem wenn sie hochgestanden sind, ist es eigentlich immer brandgefährlich geworden und auf Standards ist IB wirklich schwach gesehen jetzt am Wochenende.
Ja, und verlieren jetzt auch wieder eben, die Rote haben wir schon teasert, auch in diesem Match ein weiterer Spieler, der Nias mit einer gelb-roten, der Hatscham ist auch gesperrt jetzt im letzten Ligaspiel. Und es ist ein bisschen bedenklich, wenn in der zweiten Halbzeit Sio eigentlich gefühlt nicht mehr müssen. Nach 120 Minuten unter der Woche das Spiel hat können abspielen und IB eigentlich einfach nicht mehr hat können irgendwie.
Ja, es hat das so gewirkt, als wäre sie nicht fähig, um jetzt hier noch etwas wollen, oder können drehen. Und ja, du hast gesagt, Hatscham, der hat, glaube ich, die vierte Gelbe geholt, ja, oder? Mhm. Ja, darum auch noch gesperrt. Also es ist einfach, ich glaube, jede Woche wird die Abwehr neu zusammengewürfelt, was halt irgendwie noch vorhanden ist, muss dann auf den Platz. Und also, das ist natürlich unfassbar schwierig, auch um sich dann, irgendeine Eingespieltheit anzubekommen.
Ja, es ist mega schwierig, gerade bei IB, gerade wirklich im Defensiven. Also, fairerweise, was man muss sagen, gell, wenn der Kopfball vom Sadie Eaton ist zwar offside gewesen, aber dann haben sie noch einen Pfostenschuss. Wo ja, einen guten Tag geht rein, vielleicht steht er nicht ganz offside, dann kann man vielleicht noch etwas machen, aber nein, also aus meiner Sicht auch ganz klar, also das Problem bei IB, was sie haben, damit sie quasi ihre Form nicht können stabilisieren, ist Defensive. Wirklich die Defensive, also auch der Benito, der zwar ein Leader ist, der ja, der gefühlt hinkt immer noch seiner Form nach, aber auch wortwörtlich, weil er für mich auch nicht fit wirkt. Beim 3-0 macht der Bass ultra komisch zu, der kommt mit 2 km/h und nachher auch, wenn er hinten drin segelt. Erstens hinkt er gefühlt für mich und zweitens rennt er 3 km/h. Jetzt nicht böse gemeint, aber also, da kann er ja nicht dafür, er ist lang verletzt gesehen, aber du hast so viel Problemzone in der Innenverteidigung, der Lauber ist nicht die Antwort, ich glaube, das kann man sagen. Zucker ist seit etwa 4 Wochen, 5 Wochen verletzt, Husic, da braucht man gar nicht anfangen. Pfeiffer auch.
Also du sagst, im Winter soll Ibe mal beim FC Sion und dem Schmidt anklopfen vielleicht?
Ich würde, das fände ich jetzt nicht abwägig, wobei ich bezweifle, dass sie ihn bekommen im Winter. Wintertransfers sind ja immer so eine Sache. Aber ich glaube, im Sommer muss das absolut ein Thema sein. Also jetzt egal, ob bei Ibe oder bei allen anderen Vereinen, die in der Super League um die Spitze spielen. Aber nur noch schnell, ich habe euch noch schnell eine kleine Statistik versprochen betreffend der roten Karte, und zwar geht es um Ali Gamara. Der hat ja unter der Woche eben jetzt wieder eine bekommen. Der hat schon 3 Spiele total hat er verpasst wegen einer Rotsperre. Und dazwischen ist er 2x4 Spiele verletzt gewesen. Das ist ein Leader eigentlich von dieser Mannschaft.
Du hast nicht so Lust zum Fußballspielen.
Ja, nein, oder? Aber du passt doch etwas nicht zusammen, nicht?
Also, er ist sowieso, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wenn er am Anfang, in der Anfangszeit von seiner IB-Karriere, ist er immer mega wackelig gewesen. Dann ist er zu dem Leader geworden, zu dem unersetzlichen Leader bei IB, vor 2-3 Saisons, aber schon letzte Saison und diese Saison. Hey, ich weiß auch nicht, was dort läuft, aber irgendwie etwas, ja, wie gesagt, mag teilweise auch unglücklich sein gegen Schaffhausen, dass der andere so schnell geht, aber man spürt die Unzufriedenheit einfach. Ich habe das, glaube ich, irgendwann auch schon mal gesagt, so zwischenmenschlich im Team, wenn er mit seinen, als Captain mit seinen Teammitgliedern auftritt und redet und von der Gestik und der Mimik. Also irgendwie, das ist einfach so Unzufriedenheit.
Ja, Frustration, glaube ich auch, dass da immer noch viel vorhanden ist. Das wirkt für mich schon auch so, ja.
Ja, und das Gegner, also ich würde mich auch schnell am Boden legen, wenn ich wüsste, dass der regelmässig sich rote Karten abholt. Also das wird den anderen Teams auch bewusst sein, oder?
Ja, notabene, der Levin Blum könnte ja auch noch oben kommen. Ende erste Halbzeit könnte ja auch noch oben kommen, wo der SRF-Kommentator schön sagt, ja, er hat einen milden Walten
lassen. Gnade vor Recht Gnade oder so. Recht. Ja, das ist, finde ich, auch nicht ganz unbedingt dem Schiri seine Aufgabe.
Nein, aber es gibt ganz viele Situationen, wo wir uns das würden wünschen. Und dann müsstest du aber konkret immer durchziehen. Das würde bedeuten, dass du auch etwas vom Fußball verstehst. Und ich glaube, das ist die grosse Kritik an den Schiri so ein bisschen.
Auch zu dieser Szene kommen wir noch an einem Spiel noch dazu, wo eigentlich genau das Gleiche, vielleicht sogar weniger, zu einem Penalty führt. Also ja, es ist schon ein bisschen das, Regelauslegung, Konsistenz in den Entscheidungen, wo mir jetzt diese Woche gerade speziell auch in mehreren Situationen auffallen ist. Aber ja, ich bin zum Abschließen am Mittwoch auswärts Stuttgart. Eins von den letzten, wahrscheinlich, muss man so sagen, Highlights in der Champions League. Ich glaube, Celtic auswärts haben sie auch noch.
Ja.
Und dann Rote Stern daheim, das ist dann nächstes Jahr. Und ja, im Liga-Alltag gibt es jetzt noch ein Spiel. Aber ja,
haben sie einen Kracher, glaube ich, Servet, oder?
Ich muss gerade schon schauen, ich glaube es, ja, genau.
Doch,
also ich bin Servet, doch, ja.
Ja, auch noch Kracher zum Schluss und der Servet hat auch pünktlich gelöst, von dem hat das wieder nochmal aufgeladen. Sorry, hatte ich nicht unterbrechen, aber ich würde sonst gerade weitermachen, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. GC Yverdon. Hey, ich finde, also GC tut mir wirklich leid. Nach wie vor, ja. Ich sehe jedes Spiel gewisse Aspekte, wo ich mir sage, okay, ist ein Abstiegsmannschaft, also eine Mannschaft im Abstiegskampf, aber offensiv kommen immer zu ihren Chancen, sind einfach nicht effizient und am Schluss scheiße. Gehst mit einem 1-1 raus, der Match müsste ja schon lange dort sein, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt.
Mega bittere Woche für GC. Wieder eine ansprechende Leistung. Er wird jetzt 9 Spiele in Folge ohne Sieg in der Liga, wenn es mal recht ist. Hey, sie machen einfach die Goals nicht, sie können sich nicht belohnen. Und finden sogar gegen so einen Defensiv-Bollwerk wie Yverdon, vielleicht in dem Spiel jetzt weniger extrem wie sonst, aber gleich Defensiv-Bollwerk von Mancherati. Sie finden Mittel, also sie finden Chancen, aber sie machen sie einfach nicht.
Ja, ja, ich kann dem gar nicht viel hinzufügen, außer dass das halt einfach gerade gegen Iver da direkt der Abstiegskonkurrent ist, wo man eigentlich die Punkte müsste holen.
100 Pro, musst du einnehmen. Sonst kommst du nicht vom Fleck. Jetzt hat Vinti unentschieden gegen Genf gespielt. Bringt also nichts. So.
Ja, es ist wirklich, du kannst nicht mal als gewonnenen Punkt abhaken, weil Iver da hat ja auch einen gemacht. Also, ja, also von dem her GC, ja, wie die beide gesagt haben, das ist bitter, weil sie spielen nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle da stehen, finde ich. Das ist auf jeden Fall. Also, ich denke, langfristig wird sich die Qualität, die in dem Kader trotzdem da ist, durchsetzen. Aber, ja, müssen sie auch erst auf den Platz bringen. Vor allem dann in der Rückrunde wahrscheinlich.
Ja. Und ich habe das Gefühl, also, kein Hot Take oder so, aber bei dem Mancherati, ich glaube nicht, dass der die Winterpause wird überleben als Ivan-Trainer, weil das ist jetzt doch immer wie mehr Gegenwind auch von den Fans spürbar. Jetzt vielleicht kann man das ein bisschen als Aufwärtstendenz werten schauen gegen GC, weil sie immerhin ein bisschen mehr Chancen hatten. Aber im Göpp jetzt auch ausgeschieden und ja, also ich glaube dort und vielleicht bei einem von den nächsten Teams, die besprechen, bei Vinti, ja, werden die nächsten Trainerwechsel sein. Aber bevor wir dort ankommen, kommen wir zu Luzern, Lugano. Und ich glaube, so ein bisschen in dem roten Faden.
Wespennest?
In dem roten Faden, wo die Folge, ja, glaube ein bisschen hat, ist das, glaube ich, so ein bisschen der Höhepunkt. Ich spreche die Schiri-Leistung an.
Ja, also die Frage ist eigentlich nur, bei welcher Szene wenn wir anfangen. Es hat ja da einige zur Auswahl in diesem Spiel.
Hey, machen wir die Reihe noch. Also ich glaube, bei mir, das, was ich vorhin angesprochen habe, beim 1-0, ist für mich eine sehr softe Penalty. Also klar, es gibt die Berührung im Strafraum, aber wenn das eine Penalty ist, dann gibt es gerade auch eben in dieser Woche, aber generell, dann müsste es viel mehr Penalties geben. Und auch dort, ich glaube, auf dem Feld muss ich mir jetzt gerade noch schnell, vielleicht täusche ich mich, aber auf dem Feld Onfield Decision ist, glaube ich, kein Penalty. Und dass dort dann wahr eingreift, irgendwie, ja.
Hey, das ist jetzt eben lustig, weil das ist jetzt für mich so eine Situation, die kann der Schiri, sieht der Schiri oft nicht. Und für mich ist genau der Wahr bei so Situationen gemacht worden.
Ist es ein klarer Fehlentscheid?
Hey, der Ball kommt schon einigermaßen auf ihn. Und durch das, dass der Innenverteidiger ihn halt wegreißt, und klar ist, und der Schiri das nicht sieht, finde ich es okay, dass der Wahr da kommt. Aber es gibt halt keine Linie in dem ganzen Thema drin. Das ist so die Problematik, die ich jetzt bei dem Beispiel sehe. Es gibt ja noch andere.
Ja, ich finde aber, dort ist schon meistens daran ausgerichtet, ob der Ball in Richtung von dem Spieler kommt.
Ja, das ist wichtig, ja.
Wo gerissen wird, weil eben ein bisschen gezogen und gehabt wird ja immer im 16er bei solchen Situationen, das schon. Aber ich habe dort eigentlich schon das Gefühl, dass einigermaßen eine Linie erkennbar ist, dass wenn das, der Ball auf den Spieler kommt, dass dann ein Foul pfiffen wird und sonst vielleicht eher nicht. Und ich meine, er reißt ihn schon gut am Liebling. Also ich finde, ich bin hier beim Ballen. Ich finde, das sollte man korrigieren mit dem Wahr. Ich bin da einverstanden gewesen mit dieser Entscheidung, aber das ist dann, glaube ich, auch ja, eine von der letzten gewesen.
Ja. Ja, also vielleicht noch zum Spiel, bevor dann die Situationen kommen. Also ich glaube, Lugano ist jetzt neuer Tabellenführer mit dem Sieg, obwohl Luzern besser gestartet ist, aus
meiner Sicht. Absolut, das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Der Lugano hat richtig eingecashed jetzt am Wochenende. Ein bisschen viel eingecashed auch.
Ja, sagen. Auch ein bisschen zu hoch wahrscheinlich am Schluss. Ja, ich glaube, das 4-1 haben sie wahrscheinlich gefühlt, als das Spiel ist schon fertig. Irgendwie. Also,
wenn du besoffen im Casino gesehen bist, Brenner, und dann irgendwie mal einen Saulauf gehabt hast und alle gesagt, hey, komm, geh jetzt heim. Dann das Gefühl gehabt, du musst noch mal rein. Und alle haben gesagt, nein, mach's nicht. Der ist dann noch gewonnen. So ist der Sieg gesehen.
Valentin, Glücksspiel im Bargain.
Also ich bin dann, glaube ich, nie heimgegangen, wenn ich einen Lauf gehabt habe. Aber ja, anderes Thema.
Ja gut, aber das Spiel geht noch 90 Minuten. Das ist der Vorteil.
Das stimmt, hat einfach mein Cousin sollte abpfeifen, ja. Aber gut, ja, ich glaube, dann nach dem 1-0 kommen wir langsam die Szene, oder? Ich bin mal mit dem Spielstand gar nicht so im Klaren, aber es ist, was steht beim aberkannten Goal vom Steffen? Schon 2-0?
Ich glaube, es wäre, glaube ich, 3-0 gewesen, dort, okay. Wo er mit der Hand
dran. Ja, das war 3-0 gewesen, ja.
Okay.
Ja. Ja, ich find's super schwierig, weil sein Handspiel wird ja geahndet, weil quasi er der Torschütz ist und wir kennen die Regeln, oder? Wenn beim Torschütz jeweils eine Hand involviert ist, wird automatisch eigentlich abpfiffen, meines Wissens.
Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es ist mittlerweile, das war schon am Anfang so gewesen, Aber ich glaube, mittlerweile ist es nur noch, wenn quasi mit der Hand das Goal erzielt wird, dass es fix abpfiffen ist. Wenn es in der Entstehung ist, egal ob es quasi der Torschütz ist.
Ja, okay, aber dann hat er ja müssen zählen.
Ja, das macht keinen Sinn.
Ich auch gemeint, dass es so
wenn
ist.
Das so ist es, ist es fix? Ich meine, es ist fix, weil wenn es nicht so war oder so wie du gesagt hast, dann hat ja einen Schlenzer gesehen mit links.
Ja, ja.
Ja, aber ich meine, er ist mit der Hand dran und dann kannst du halt auslegen, ob das absichtlich ist oder nicht.
Also okay, du kannst es ja mal schnell checken. Aber
zum Szenen noch mal schnell erklären. Der Ball geht zuerst an die Hand vom Luzern-Verteidiger und von der Hand vom Luzern-Verteidiger geht er ein bisschen an die Hand vom Steffen und dann macht das Goal und dann zählt es nicht.
Check's doch mal schnell, weil also der springende Punkt bei dieser Situation ist ja nicht der, sondern der Punkt ist, der Ball geht zuerst an Luzerno und wegen dem geht er dem Steffen überhaupt an den Arm. Wenn die Hand nicht dort ist, ist Steffen allein vor dem Goal. Und dass da die Situation dann abpfiffen wird, ist ja dann einfach, also meiner Sicht nach, schwierig. Weil eben, erstens mal Hand vom Luzerner, könnte man jetzt darüber diskutieren, letztes Mal rot für Luzern. Aber das Goal wird aberkannt wegen dem Handspiel, das nur entsteht, weil der Luzerner den Ball in die Hand bekommen hat. Das macht doch keinen Sinn.
Ich glaube, das ist das, was mich am meisten, sage ich, frustriert, ist ein bisschen das, dass die Regeln mögen so sein, wie sie sind. Die machen aber, wie zum Beispiel das jetzt, aus Fußballersicht, also wo wir haben alle, egal auf welchem Level, schon mal Fußball gespielt, machen sie einfach begrenzt Sinn teilweise.
Das Fingerspitzengefühl, du hast jetzt können das Fingerspitzengefühl zeigen.
Ja. Aber, sie machen begrenzt Sinn in dem und dann ist dazu noch die Auslegung immer ein bisschen anders. Das sind so die drei
Sachen. Du kannst ja gar nicht. Mit der Regelauslegung ist er ja gezwungen, das so zu pfeifen, aber also... Ja,
also nur um das schnell nachzuliefern. Also eben, was ich vorher gemeint habe, das ist nicht ganz richtig. Und zwar, was gesehen ist, dass wirklich sobald in der Spielentstehung oder in der Situation vor der Hand im Spiel war, hat man es abpfiffen, hat es bis an die Mittellinie zurück, das hat man dann korrigiert und hat gesagt, okay, es ist nur noch, wenn du zum Beispiel direkt mit der Hand oder dem Arm das Goal machst, dann ist klar, egal ob es absichtlich ist oder nicht.
Ja.
Und dann ist noch das, was du gesagt hast, Walle, dass wenn ein Spieler ein Goal macht und der genaue Wortlaut ist unmittelbar, nachdem er den Ball mit der Hand oder dem Arm berührt hat, dann ist es auch egal, dann ist es auch, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, dann wird es auch aberkannt. Ja, dann die Unmittelbarkeit ist vielleicht dann auch wieder
Auslegung.
Eine Auslegungsfrage und dann finde ich in so einer Situation, eben gerade noch der andere ist vor dir auch mit der Hand am Ball, dann lass doch das einfach laufen.
Und Steffen kriegt den Ball nur an die Hand, weil der andere zuerst Hand spielt.
Aber eben, das ist das, was ich gemeint habe. Wenn du jetzt das so vorlesest, dann ist es regeltechnisch korrekt, dass das Goal aberkannt wird.
Aber das geht mir auf den Sack.
Wir auch.
Das Voran, wo du sagst, beim Fedaisan ist alles gut und recht, aber es längt jetzt auch mal langsam, immer sich hinter den Regeln verstecken.
Ja, aber
wenn die offensichtlich nicht aufgehen.
Natürlich, ich reg mich auch auf, aber dann musst du irgendwie wieder regeln, musst du irgendwie noch ein paar Ifs und Whens einbauen. Dass, wenn das passiert, dann zählt die Regel nicht. Weil das, schlussendlich zählt ja das, was rauskommt. Nämlich, das Goal wird aberkannt und das sind wir uns alle einig, das ist rein, wenn du nicht auf die Regeln schaust, sondern rein fußballerisch denkst, dann muss das Goal zählen. Und dann sind einfach die Regeln irgendwie falsch formuliert oder irgendwie bietet dann gleich zu wenig Spielraum, dass eben ein Schiedsrichter in dem Moment könnte sagen, hey, ich weiss, gemäss Paragraph 1 müsst ihr es aberkennen, aber in Paragraph 2 steht, dass man ein bisschen Spielraum hat und kann das Spiel verfolgen. Der Ball kommt niemals an die Hand, wenn er nicht an die andere Hand geht. Also ist vorher schon quasi ein Fehlverhalten da, dann lassen wir das zählen. Aber ja, den Spielraum wird es nicht geben, weil dann gibt es die nächste Aktion, wo wieder andersrum wäre. Und ja, aber das ist einfach das, was frustriert. Und vielleicht so immerhin noch ein bisschen zum Einfacher machen bei der nächsten Situation. Ich glaube, da braucht es keinen Spielraum, da braucht es keine Auslegeordnung.
Ja.
Das Foul...
Mach auf die Augen auf und dann siehst du, das ist außerhalb, oder?
Ja, also das Foul ist im Gegensatz zu der Situation, die wir vor ein paar Wochen diskutiert haben, wo ja eine Zerre über mehrere Meter ist das Foul, wir sind auch wieder beim Lugano-Strafraum, kurz danach. Das Foul ist eine einmalige Berührung, die ist in der Luft, die ist außerhalb.
Eine Zahnstoffung.
Ja, genau, sorry. Ja, Lugano kriegt den Penalty, danke. Ja. Das Foul ist außerhalb und dann ist die Berührung vorbei und dann steht der Lugano-Stürmer ab und berührt ein bisschen noch den Strafraum. Aber dann ist das Foul vorbei.
Und dort, du siehst mega gut auf den Bildern, wo der initiale Kontakt kommt, ist ganz klar außerhalb. Das ist mega, mega gut.
Und dort ist auch wieder on-field decision.
Ja, er schaltet nicht, der VAR schaltet sich nicht ein. Wieso zum Teufel? Was ist denn das?
Ja, also ich, dann machen sie sich, glaube ich, ein bisschen leicht mit dem, hey, wenn wir es 100% nicht können sagen. Also ich finde, man kann es in dieser Situation zu 100% sagen, dass das außerhalb ist. Und ja, also ich finde es schwer, schwer nachvollziehbar.
Das ist ein faktischer Entscheid, sorry. Da gibt es keine Diskussion, egal was die on-field decision ist. Am Schluss muss da ein Freistoß rausschauen.
Ja, also ich glaube, wir müssen da ein bisschen abkürzen. Ich glaube, was man kann sagen ist, wir sind nicht zufrieden mit der aktuellen Situation. Und ich glaube, was man auch kann sagen ist, Lugano hat verdient gewonnen, trotzdem einen Weg. Auch wenn Luzern deutlich mehr Chancen gehabt hat, als 4-1 als Resultat aussieht.
Absolut. Eine Situation möchte ich aber auch noch ansprechen.
Ja, das Goal, Kopf.
Ja, das Goal von Luzern. Dort liegen zwei Luganesi am Boden und haben sich an den Köpfen aus zwei verschiedenen Situationen. Das ist keine Ahnung, beide in der Abwehr und aus der Viererkette ist dann schnell eine Zweierkette geworden und dann werden die auskontert von Luzern. Schnell anmerken, ich habe absolut kein Problem damit, dass Luzern da weiterspielt und das Goal macht. Und ich habe es auch schön gefunden, dass Luganesi, also soweit ich es gesehen habe, sich auch nicht über die Luzerner aufgeregt haben.
Ich glaube, der Botani ist der Einzige, der es nicht lustig gefunden hat. Okay. Da gibt es eine Sequenz. Aber
weil es ist im Schiri seine Aufgabe, bei Kopfverletzungen das Spiel zu unterbrechen. Und er hat die Situation, also zumindest die eine, die sieht er peripher, dann läuft das Spiel weiter, der Ball geht ins Mittelfeld, die liegen immer noch. Also er dort, also einfach...
Bayern Dortmund.
Oh. Da kann ich noch schnell, also die erste Situation von diesen zwei ist die, die man muss sehen. Die kann man nehmen. Beim zweiten, du siehst den anderen Griechisch, siehst mega gut. Er schaut noch, weil er checkt, okay, kann gefährlich werden, ich bleib liegen. Dass das nicht geahndet wird, finde ich begrüßlich, finde ich sehr gut, aber rein grundsätzlich die erste Situation, wenn es die Regel mit der Kopfverletzung gibt, hätte ich jetzt erwartet, dass das abpfiffen wird.
Bayern Dortmund ist auch nicht abgepfiffen worden. Dort steht auch, liegt auch ein von Dortmund mit einer vermeintlichen Kopfverletzung. Auch da sind wir wieder gemäss mehr bei Auslegung vom Schiri, was auch beurteilt, was Kopfverletzung ist und was nicht. Aber ja, es soll kein Schiri-Bashing sein, aber das Endresultat, der Pfiff, nicht Pfiff, mit denen spüre ich jetzt, glaube ich, kann ich für uns alle reden, eine gewisse Einigkeit, dass wir nicht zufrieden sind, was die Gründe dafür sind. Es übersteigt wahrscheinlich auch unseren Horizont, aber also im Moment diese Woche habe ich recht sinnbildlich.
Ich finde, es häuft sich einfach ein bisschen und das ist kein gutes Zeichen. So.
Ja. Machen wir doch kurz Pause für Schiris und nehmen wir uns jetzt einfach die Leistung von Lausanne, Sport schnell zu Gemüt, wo sich einmal mehr extrem heimstark zeigen gegen den FCZ. 3-0, ich habe es eine wahnsinnig überzeugende Leistung gefunden.
Ja, oder unüberzeugend vom FCZ, was sicher auch ein bisschen verletzungsgeblockt war, respektive noch Sperren gehabt hat mit dem Perea und dem Emmanuel. Aber ja, also der Lausanne Sport bestätigt ganz klar den Aufwärtstrend und er gewinnt das Spiel verdient. Und einmal mehr auch mit einem Alvin Sanchez, wo wieder mal wirklich Spass gemacht hat zum Zuschauen.
Wobei ich da jetzt auch noch mal, ich glaube zum ersten Mal, den Alban Aydini will erwähnen. Der gefällt mir schon seit Wochen eigentlich recht. Macht jetzt 2 Goal, 1 Assist. Hat sich in dieser Offensive, wo wir auch schon oft gelobt haben, jetzt doch durchgesetzt dort vorne. Also spielt, glaube ich, meistens. Macht die Sache gut. Lausanne 5. Heimsieg in Folge zu 0. Zürich, eben, ob es noch eine Mini-Krise ist, weiß ich nicht, aber haben jetzt, glaube ich, auch schon seit 5 Ligaspielen mindestens nicht gewonnen. Also, ja, ich glaube, absolut verdient, der Sieg.
Ja, also ich glaube, tabellarisch ist es keine Mini-Krise, sofern wir sein. Ich glaube, tabellarisch sind es irgendwie 4 Punkte oder so, wenn überhaupt. Aber also es ist schon ersichtlich, dass die Mannschaft ein bisschen verunsichert gewirkt hat. Und Lausanne ganz deutlich das bessere Team gesehen ist. Auch der Marquesano macht ja einen Saufehler. Gut, der ist jetzt ein bisschen verletzt gewesen, aber das ist sicher auch ein Ballverlust und ein Zeichen gewesen, wo mir zeigt, okay, dort ist Selbstvertrauen vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden wie vor ein paar Wochen noch.
Und auch noch ohne den Ricardo Moniz an der Seitenlinie. Der ist ja für sie Katastrophe für ein Schweizer Fußball-Interview, ist schon 2 Spiele gesperrt worden. Da wird das auf der Tribüne, die viele Fehler auch im Spielaufbau,
Notizblock.
Wird auf seinem Notizblock verewigt, da wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, also eben, tabellarisch keine Mini-Krise, nein, aber ich finde, 5 sieglose Spiele, das ist schon eine gewisse Hausnummer und ich glaube, es zeigt auch einfach wieder mal, dass alle Teams ein bisschen Mühe haben, um ihre Punkte zu sammeln, wenn wir dann immer noch ein Fünfter sind mit nur 4 Punkten Rückstand auf den Ersten nach 5 sieglosen Spielen. Also, ich glaube, es sagt dann mehr über die anderen Mannschaften noch aus, als nur über den FCZ.
Ja, total. Also ich würde jetzt gerade an dieser Stelle vielleicht noch die zwei letzten Partien switchen und Servet mit Vinti nehmen, weil das ist genau so ein Beispiel. Ich glaube, wir kriegen es mit dem Till nicht an, über den FCB noch kurz zu reden.
Hey!
Nein, aber Servet Vinti...
Das häuft sich auch in den letzten Folgen.
Nein, aber Servet Vinti, jetzt ernsthaft, ist auch so ein Beispiel. Servet, einmal mehr, der Charakter hast du nicht bestanden. Darfst nicht nur mit einem Punkt gegen Winterthur aus dem Spiel rausgehen.
Ja, vor allem nicht, wie es läuft. Sie machen einen guten Start und schaffen es dann aber nicht, den Sieg einzutüten. Also, ja, wie du sagst, ja, ein Charaktertest gewissermaßen, wo man da nicht besteht. Wer weiß, das Goal zum Ausgleich vom Baron.
Schön.
Schön.
Sehr geil.
Ja.
Aber ist für mich auch die ja, eine von, wenn die Überraschung vom Spiel, dass Servet das daheim nicht anbekommt gegen so verunsichertes Winter, das hätte ich gar nicht erwartet. Hat am Anfang eben auch nicht danach ausgesehen. Dann ist man einfach zu passiv geworden. Und ja, Winter ist vielleicht jetzt noch die letzte Hoffnung vom Zaric, dass der unerwartete Punkt sein Job auch noch über das Jahresende rausbekommt. Aber ja, also ich weiss nicht. Vielleicht auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, oder?
Oder ein Punkt.
Ja, also ich finde es schwierig einzuordnen. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass Winterthur teils verbessert gesehen ist. Sie haben sich mehr darauf fokussiert, probieren, hinter defensiv zu stehen und Umschaltfußball zu spielen und zu kontern. Und ich finde, es hat 2-3 gute Angriffe gegeben, wo sie gezeigt hat, die Leihgabe vom FCZ, wie heisst der jetzt schon nochmal? Haben sie es gerade auf dem Schirm? Das ist auch
Bayrami,
oder? Bayrami, ja. Genau, hat ja auch noch einen auf dem Fuß, wenn er nicht so gut trifft, das steht 1-1. Und ich finde trotzdem auch, als Winterthur ein Unentschieden holen in Genf ist beachtlich. Und nichtsdestotrotz ist klar, also Winterthur ist ja auch im gleichen Schlamassel, sagen wir jetzt, wie GC. Von dem her, ja, ist es sicher noch nicht klar definiert, ob jetzt das wird lange über den Winter hinaus beim Zaric. Aber hey, keine Ahnung, also ich denke, die hätten das alle sicher unterschrieben mit dem Unentschieden in Genf.
Ja, das Unentschieden per se, ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall. Ja.
Vielleicht noch schnell ein Wort zu Servet. Ist ein bisschen eine Enttäuschung, oder? Also, Start ist auch so gut. Einmal mehr Derek Kutesa mit einer mehr oder weniger Einzelleistung, wo seine Farbe in den Front bringt. Und ja, eigentlich auch gut gestartet grundsätzlich. Und dann mit einem 1-1 rausgehen, ist doch ein bisschen mager.
Ja, sehe ich auch so. Also, es zieht sich mit dem Ausreißer, den sie jetzt gegen Lugano hatten, zieht sich ein bisschen über die vergangenen Wochen durch. Dass Servet irgendwie ein bisschen am Schwimmen ist, dass sie die Match nicht können zumachen, die gute Phasen vom Anfang nicht können weiterziehen. Und dann braucht's relativ wenig. Und dann bist du schon zu 1-1, bist am Schluss vielleicht sogar noch ein bisschen froh und glücklich, dass eben die erwähnte Chance von dir wollen nicht noch reingeht. Und ja, sicher nicht der Jahresendsport, den sich Servet hier erhofft hat, ja.
Ja, im Gegenteil. Also eben abgesehen vom Spiel gegen Lugano, wo sie 3-0 gewonnen haben, viele magere Resultate. Also, liegt das gegen Luzern, Zürich, FCB. Also, das ist, ja. Ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei bei Servet in den letzten paar Wochen gewesen.
Gut, ja, also das Gelbe vom Ei, um dort einen schlechten Übergang zu machen, ist für mich auch aktuell St. Gallen nicht. Auch wenn sie mit einem Unentschieden, nämlich einem 1-1 aus der Partie gegen den FC Basel gehen, ja, schießt es 1-0, aber grundsätzlich, vor allem in der zweiten Halbzeit, ist für mich St. Gallen einmal mehr wieder das gewesen, was ich ein bisschen transportiere über alle Matches in den letzten paar Wochen, nämlich, dass sie die Pace überhaupt nicht können halten und auch dann noch zu 10 eigentlich, also mit einem Mal mehr, der FCB ist zu 10 gewesen, ja, die schwächere Mannschaft gewesen sind.
Ja. Ich halte mich jetzt zurück, musst du mich nicht anschauen.
Ja gut, was will man zu dem Spiel sagen? Wo will man anfangen? Also da gibt es auch wieder ganz viele sehr diskussionswürdige Entscheid Schiedsrichter seitens, wo ich gerne würde darauf eingehen, eigentlich. Ich weiss nicht, sind wir schon ready für nochmal Schiri?
Eigentlich geil.
Ich glaube, der Till ist schon
ready. Eigentlich geil. Schiri-Szenen zum Diskutieren, Lattenschüsse, rote Karte, es hat eigentlich alles gehabt, das Spiel. Emotionen, gute Stimmung auf der Rang.
Aberkante Goal.
Aberkante Goal, genau.
Und der Kade, vielleicht auch noch schnell erwähnen, der Kade ist einfach ein chilliger Typ, der einfach gerne mal aus der Distanz ein Goal macht.
Sehr nice.
Ja, also besser hätte man es, glaube ich, nicht sagen können. Ich glaube, der wichtigste Mann aktuell für den FCB, oder zumindest in den letzten zwei Spielen der Woche. Vielleicht, da würde ich gerade noch anschließen, das ist mir nämlich schon am unter der Woche gegen Sion aufgefallen, aber auch schon die letzten Match. Für mich, der Kevin Carlos befindet sich gerade aktuell ein bisschen in einer Findungsphase oder vielleicht auch einer kleinen Krise. Ich finde, er wirkt ein bisschen passiv gerade aktuell im Spiel vom FCB.
Ja, er hat sicher auch nicht die beste Phase im Moment, so auch ja, Bälle, die am Anfang vielleicht noch reingefallen sind, gehen jetzt knapp daneben. Ich habe es darum auch okay gefunden, dass er gegen Sion mal nicht von Anfang an gespielt hat, weil von der Bank ist trotzdem unglaublich, was für eine Qualität er per se hat, um die Bälle zu heben und so. Aber ja, schon auch ein bisschen nicht optimal in Form. Genau gleich übrigens wie der Benny Traoré, wo auch in der letzten Woche ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Auch da jetzt das erste Mal, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht von Anfang an gespielt. Auf der Flügel Kade Soticek gespielt. Und auch da, wo der Traoré in der Halbzeit reingekommen ist, die paar Minuten, die er dann hat spielen durfte, die hat man gemerkt, da ist wieder Zug reingekommen. Also ist sicher auch ein gutes Zeichen für den FCB, dass man offensiv da gleich die Breite hat. Aber ja, du hast es vorhin, glaube ich, gesagt, Walle, am Anfang St. Gallen sicher, wie man es eigentlich gewohnt ist daheim, stark gestartet. In der zweiten Hälfte ist dann schon mehrheitlich FCB gesehen.
Ja, also ich glaube, du sprichst da auch die Qualität vom FCB, wo auch von der Bank kommt. Ich finde, der FCB ist schon auch konstanter geworden, jetzt über die gesamte Partie gesehen, auch hinten raus, jetzt auch gegen Sion schon, ist genau das Gleiche gesehen. Kommt dann schon auch immer noch etwas, egal ob es von der Bank ist oder der FA von den Spielern an sich. Aber ja, also ich glaube, da müssen wir den Elefant jetzt im Raum ansprechen. Die Szene von Benny Traoré, wo er mit Rot vom Platz fliegt, wo er ja, den Ball zuerst noch weiterleitet, dann mit dem gestreckten Bein einen Gegenspieler reinrasselt. Die ist wahrscheinlich entscheidend gesehen dafür, dass es nur unentschieden geblieben ist.
Ja, also ich meine, in dem Moment war ja schon das Goal, oder? Dann dreht sich das Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Aber ja, also zum auf die Szene eingehen. Eben, du sagst es, er rutscht rein, aber ich finde, man muss dann differenzieren. Und ich weiß nicht, ob ich den Punkt schon mal in einer anderen Folge da gemacht habe. Aber für mich ist es eben extrem relevant, wenn jemand reinrutscht, in was für eine Richtung man quasi so den Impact gibt. Und er gibt den Impact nach vorne, weil er den Ball ja mit dem Fuß nach vorne spielt. Und er tut jetzt wieder schwierig ohne Video. Aber wo er dann den Gegner trifft, ist nicht, wo er den Impact macht. Den Impact macht er nach vorne, den Gegner trifft er dann auf der Seite. Natürlich sieht das ein bisschen brutal aus, denn, weil ja, der Fuß halt dort ist, wo er ist. Aber das kann gar nie quasi die Brutalität haben in meinen Augen, die muss geben sein bei einer roten Karte.
Eben auch da, was mich mehr nervt ein bisschen, ist, nebst dem, dass ich dir zustimme im Sinn von, dass du eigentlich rein vom fußballerischen Verständnis, wenn du zuerst ganz klar den Ball triffst, dass du nachher, was mit deinen Füßen passiert, dass das dann zu einer roten Karte führen
kann. Darf ich schnell einhaken? Weil eben, das ist für mich eben der Unterschied. Wenn ich mit beiden Beinen gestreckt frontal auf den Ball gehe und dort dahinter noch ein Gegner steht und ich den Ball zuerst triff, dann ist das völlig egal, weil dann ist es rücksichtslos und dann ist es gefährlich und dann ist es eine rote Karte. Aber wenn du von der Seite grätschst, den Ball wegspielst und dann die Fuß. Also, logisch ist dann die Sohle offen, weil der Fuß ist ja so gebaut. Also, du kannst ja sonst darfst du nicht mehr reinrutschen. Ja. Weil jedes Mal kann dann irgendeiner noch finden, ich stelle es nur
mit beiden hin. Du kannst als Trainer sagen, hey, wenn du im Strafraum als Verteidiger zu Sport kommst und du siehst, der Stürmer schiessen, dann platziere die Fuß einfach dort, wo er landet, weil dann ist er auf deiner Sohle. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber.
Also, ich meine, man hat es ja noch ein bisschen krasser gehabt, dort bei dem Foul vom Gürtel. Also, genau. Foul. Also,
ja, bei dem Pass. Bei dem Pass.
Bei dieser Flanke vom Gürtel.
Ja, das ist eine Flanke gewesen, genau.
Das ist jetzt hier natürlich auch wieder ein bisschen aufgekommen. Und ich meine, das ist für mich, das geht in die gleiche Richtung jetzt beim Traoré. Und, also, sorry. Also, auch, man sagt ja, ja, sie haben keine Möglichkeit, das nicht so zu machen. Damals beim Gürtel ist, glaube ich, die Aussage von der Schiri so gesehen, so, ja, es tut uns leid, dass wir das nicht machen,
das Herz gebrochen.
Ja. Du musst ja keine Rote geben. Es gibt eine Weisung von der UEFA, die sagt, ja, wenn quasi du mit dem gestreckten Bein den Gegner triffst über dem Knöchel, ja, aber es gibt keine Weisung von der UEFA, die sagt, dass man wegen dem auch in solchen Situationen muss rot zücken.
Ja, aber nur ganz schnell noch, um den Satz von vorhin fertig machen. Mir, eben, nebst dem, dass ich Fußballerisch von meinem Fußballverstand, ist, ein bisschen vielleicht gleich noch, trotz meinem beschränkten Level, den ich gespielt habe, aber dass das einfach nicht eine bösartige Aktion sein und nicht zu einer roten Karte führen, nervt mich dann auch wieder, um den Bogen von vorhin auch noch von den anderen Match zu machen, dass es einfach nicht konsistent gleich gepfiffen wird. Also ich meine, wo man auch sagen muss, auf der anderen Seite vom Feld, Leon Aftulau, ist genauso, also ähnlich, in eine ähnliche Richtung.
Das hat mich auch grobes sehr Foul. Überrascht, ja.
Also dann müsste es dort theoretisch auch rot geben, oder eben bei beiden nicht. Denn wir haben über den Morandi geredet im Derby gegen Zürich, also im Göpp-Derby, wo es auch keine rote Karte gibt. Also es ist einfach irgendwie entweder immer gleich, weil dann kannst du ja auch als Fan irgendwie damit rechnen, weil, weißt du, wenn der Traoré jetzt nicht rot bekommen hat, hat er sich St. Gallen ja zu Recht auch genervt, weil damals eben die Gürtel-Situation...
Ja gut, aber die tun sich ja einfach auf die Regeln
berufen. Ja, genau, ja. Genau, aber das musst du ja irgendwie...
Ja, fair, natürlich.
Dann musst du es immer gleich machen. Und,
natürlich.
Und eben in dieser ganz konkreten Szene verstand ich es einfach aus Fußballersicht nicht. Und dann, geil, kein Goal, sondern rot. Also es ist irgendwie so, ja... Weiß nicht. Also,
vor allem, sorry. Alles gut. Aber in der gleichen Szene, ich weiss nicht mehr, wer der Abwehrspieler ist, der gegen den Traoré zuerst reingeht, aber der kommt mit beiden Beinen vom Boden weg. Ich weiss nicht, ob er noch ein bisschen ausgerutscht ist, aber der beide Beine vom Boden weg, streckt rein, Sohlen voran, beide Füße, der Traoré geht aus dem Weg. Also, und in der nächsten Aktion spielt der Traoré den Ball und fliegt dann selber vom Platz. Also, das ist einfach, es ist so absurd, sorry.
Ja, also vielleicht um das nochmal ein bisschen einordnen. Also ich glaube, das mit dem gestreckten Bein per se ist sicher eine Regel, die schon seine Berechtigung hat, um den Spieler zu schützen. Aber, um das aufgreifen, was der Till gesagt hat, wenn du in einer Aktion bist, also haben es eigentlich beide gesagt, wenn du in einer Aktion bist, die Aktion ist abgeschlossen, bist du vom Körper her, vom Bewegungsablauf, bist du nicht in der Lage, deinen Körper restlos zu kontrollieren. Noch viel noch mehr, wenn du reinrutschst, so wie der Traoré das gemacht hat. Und ich stimme auch zu, dass es dann, ja, eigentlich blöd gesagt, kann ausgelegt werden, ja, Alter, dann kommt doch einfach in das Bein rein, dann ist rote Karte oder zumindest faul, einfach wegen der Regeln. Also, sehe ich es auch so, dass irgendwie die Auslegung von der Regeln, die Interpretation an sich, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber schon leider die Auslegung an sich von der Regeln lässt zu viel Spielraum für problematische Situationen und das ist ganz klar eine gesehen.
Ja, und eben, es hat noch, sage ich, zwei weitere Szenen gegeben, wo ich eigentlich wieder zum zweiten oder dritten Mal sage, regeltechnisch okay. Also eigentlich eine, ich meine, vor dem 1-0 von St. Gallen, der Ball geht an die Hand vom angreifenden Stürmer, er hat sie ganz klar angelegt, er geht nicht bewusst zum Ball, aber gleich, der Ball geht, wenn er nicht an den Arm geht, geht er nicht so perfekt vor dem Walsch in seine Füße. Auch da wieder, hey, regeltechnisch alles okay, sehe ich jetzt auch nicht mega kritisch.
Habe ich okay gefunden, dass man das...
finde ich auch, aber einfach, man kann darüber reden, weil es einfach auch wieder da... bisschen manchmal anders ausgelegt wird. Aber
das ist total
nicht unmittelbar
genau,
vor dem
Goal. Das ist genau der Punkt. Du hast doch das jetzt vorhin vorgelesen, wenn der Spieler den Ball unmittelbar vor dem Goal an die Hand bekommt. Wieso beschränkt sich das nur auf den Spieler, der das Goal schießt? Weil ganz offensichtlich in dieser Situation ist es ja so gewesen, dass das einen Einfluss darauf gehabt hat, wieso es das Goal gehabt hat. Ist für mich auch okay, dass es das Goal, dass das zählt hat. Aber das ist ja auch einfach nicht konsequent durchgesetzt.
Ja. Sehe ich gleich eben, aber ja, die letzte Aktion nur noch, um das zu sagen, aber da, ich glaube, da bin ich am klarsten dafür. Hey, ich denke halt einfach als Fußballersicht, ich rede vom
Kevin Carlos,
wo das Goal aberkannt wird von der FCB. Klar, er steht beim Goalie, er berührt ihn sogar, aber ich denke dann halt manchmal so, der Goalie wäre niemals an den Ball dran gekommen irgendwie. Aber ja, dass er dort ihn behindert, finde ich okay. Aber über das ganze Spiel her gesehen, hat es einfach zu viele Szenen gegeben, die eigentlich mit zum gleichen Fazit führen von, hey, die Regeln sind vielleicht nicht optimal formuliert, es gibt immer noch einen gewissen Spielraum, manchmal zu viel Spielraum, manchmal zu wenig Spielraum für die Schiris, dass sie in dieser Situation mit dem richtigen Fingerspitzengefühl ihres fußballerischen Wissen, das die ja sicher auch alle haben, können umsetzen, dass eine Entscheidung gefällt wird, wo alle Fans, wenn sie sachlich anschauen, das Gefühl haben, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung im Sinn vom Fußball. Und die K in diesem Spiel hat sie beim Aftulau vielleicht zu einer roten geführt, beim Traoré nicht zu einer. Es hat sich vielleicht auch ausgeglichen und so, aber dann könnten wir und vielleicht alle anderen jetzt mit einem besseren Gefühl sagen, dass immerhin, auch wenn es vielleicht nicht strikt der Regel gefolgt ist, dass man eine gewisse Linie sieht.
Ja, ich finde, das ist eigentlich jetzt vielleicht ganz ein gutes Schlusswort für die Schiri-Thematik. Ich glaube, man hat jetzt auch noch eine Stunde können weiter diskutieren.
Wir sind aber schon über eine Stunde.
Und wir sind jetzt aber schon seit einer Stunde da. Wir hatten eigentlich noch ein paar Frauenmatches zum Diskutieren. Darum hat die gesagt, wenden wir uns noch schnell der Women's Super League zu.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ganz kleinen Input zum Abschluss. Vielleicht einfach auch mal bei den Schiris, der Kollege Schifferli, zu Biro ziehen. Der weiß sicher auch immer, was anstellen. Von dem her wäre das vielleicht eine Adresse, die wir mal aufsuchen können.
Schreib schon mal.
Ja, Entschuldigung, AWSL. Sehr gern. Mit welchem Spiel wollen wir denn starten?
Ja, fangen wir doch gerade mit dem Nachholspiel an, wo Rappi gegen Zürich noch hatte. Zürich gewinnt dort mit 3-1. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das eine, Bücher mit zwei ganz schönen Goal. Ja, Till, du hast vorhin auch noch einen Kommentar angebracht dazu.
Ja, ich glaube, wir müssen uns unterhalten, ob ein Nachholspiel auch können auf den Gamechanger von der Woche einen Einfluss haben. Weil Chiara Bücher wäre mit diesen zwei sehr schönen Goals sicher eine Kandidatin.
Gamechanger of the Week? Auf der Woche?
Auf der Woche, in letzter Woche. <Zeit.
lacht> Hey, können wir sicher sehr gerne diskutieren. Ja, bin ich offen, aber bevor wir das diskutieren, vielleicht off-record, machen wir doch gerade weiter mit der IB, die daheim ja, souverän und verdient mit 3-0 gegen Rapperswil gewinnt. Sicher auch nicht ganz unerwartbar gewesen. Ja, Rapperswil leider langsam aber sicher auch ohne Diskussion eine Mannschaft, ja, die im Tabellenkeller nicht mehr allzu viel grosse Gümpfe wird machen und IB mit einem Pflichtsieg.
Ja, wobei, also bei Rappi, klar, es sind immer noch deutliche und auch verdiente Niederlagen, also sowohl gegen Zürich wie auch jetzt gegen IB, aber ich habe das Gefühl, sie verkaufen ihre Haut doch besser wie Anfang Saison und du sprichst Tabellen an, sie haben 4 Punkte, Luzern auf dem letzten Playoff-Platz hat 8 Punkte. Also
ein Spiel weniger aber.
Ja, das stimmt, okay. Ja, wahrscheinlich wird es nicht mehr länger, aber irgendwie zumindest ist eine gewisse Aufwärtstendenz spürbar. Ich nehme an, die werden ja auch mit den Erwartungen in die Saison gegangen sein, dass sie da sicher nicht viele Punkte werden holen. Ja, gegen Zürich habe ich sie sogar noch besser gesehen. Liegt vielleicht auch daran, dass Zürich nicht so ganz in Form scheint. Am Schluss haben sie sich da nochmal gut aufgebäumt. Gegen IB eigentlich wirklich relativ chancenlos. Und ja, was mir dort noch aufgefallen ist, das Goal von der Courtney Strode, das scheint ein bisschen einstudiert, also es hat es, glaube ich, gegen St. Gallen schon gegeben, dort ist es ein Freistoß gewesen, jetzt ist es ein Eckball und dann der Chip in die weite Ecke. Letztes Mal war es, glaube ich, Laura Frey gewesen, aber ja, IB macht Hausaufgaben und gewinnt.
Ja, auf jeden Fall sehr solide Sieg. Ich denke, bei Rappi, die haben in der ersten Runde gegen Luzern 1-0 gewonnen, auswärts, und seither noch einen Punkt geholt. Aber ich sehe, was du meinst mit quasi so vermeintlicher Aufwärtstendenz, einfach im Sinne von, dass sie ein bisschen stabiler wirkt als dann eigentlich so in den anderen ersten paar Runden, wo sie amix ja schon noch ein bisschen desorientierter gewirkt haben. Andere klare Sieg die Runde St. Gallen gegen Thun, das andere Schlusslicht in der Liga, Thun bis jetzt 2 Punkte geholt. Ja, also auch für die ist es ja, die haben hartes Brot zu essen die Woche und St. Gallen ja, hat da gar nichts anbrennen lassen, sehr solid die 3 Punkte geholt daheim.
Ja, ich glaube, was man bei Thun noch darf lobens- oder nennenswert erwähnen, das hat aber nichts mit dem Spiel zu tun, ist, dass ja, der FC Thun gemäss verschiedenen Medienberichten ja neue Investoren an Land gezogen hat und auch die Frauenmannschaft wieder möchte aktiv in Verein eingliedern. Das würde sicher neue Mittel schaffen. Wahrscheinlich so, wie es gerade aktuell wirkt, zumindest in einer Liga tiefer. Aber für eine Frauenfußball auf jeden Fall wäre das eine gute Geschichte, oder?
Ja, definitiv. Also man hat auch bei anderen Vereinen gesehen, dass die Eingliederung in Profifußballabteilung zu guten Sachen geführt hat. Von dem her, das war sicher eine coole Entwicklung, ja. Und bei St. Gallen vielleicht einfach noch, die sind jetzt nicht gerade bekannt gewesen für viel Goalschießen. Jetzt haben sie sich offensiv mal können ein bisschen ausleben. Also sie haben 19 Goal geschossen in 11 Spielen und jetzt 4 in einem. Thun macht es dann auch teilweise sehr einfach. Das 4-0 habe ich jetzt noch speziell sehenswert gefunden von der Lia Ammann, aber ja, sonst auch da sicher einfach Pflichtsieg.
Aber bei St. Gallen, wenn du schon die Offensive ansprichst, vielleicht dann noch kurz defensiv. Also ich meine, da stellen sie hinter Servette die zweitbeste Defensive von der Liga und das finde ich schon beeindruckend, dass sie dann nur 7 Goal bekommen. Klar sind auf dem 5. Platz und das ist, weil, eben wie du sagst, die Offensive, dass es dort vielleicht noch ein bisschen happert, aber schon sehr stabil als Team.
Ja, das ist ja ein bisschen das Fundament, wo das Frauenteam vom FC St. Gallen jetzt in den letzten Spielen oder respektive in dieser Saison, aber auch schon in den letzten unter der Trainerin Marisa Wunderlin so ein bisschen etabliert hat. Und von dem her, ja, die bleiben sicher auch noch dran. Und wer auch nicht dran war, ist eine Überraschung und das überrascht mich nicht, ist der FC Aarau, der ja knapp mit 1-2 verliert. Till, ich habe es gerade dir vorhin gesagt, es hat mich ein bisschen gewurmt, weil ich am Tippspiel 2-0 für Servette tippt. Mein initialer Tipp ist aber eigentlich 1-2 gesehen. Habe es aber Aarau nicht zutraut, dass sie Goalschießen gegen Servette, weil Servette eben von den zweitbesten die erstbeste Verteidigung hat.
Ja, Aarau hat, es ist eigentlich für mich jetzt ein guter, attraktiver Match gewesen. Hat viele Offensivszenen auf beiden Seiten gegeben. Vielleicht die unglückliche Person in diesem Match ist Serena Proplesch. Das ist die junge Torhüterin von Aarau, die hat ihr Debüt gegeben jetzt. Hat ein paar gute Saves drin, aber sieht bei beiden Goals schon ein bisschen unglücklich aus. Und ich habe auch gefunden, zum dass dir auch noch bestätigen, dass Aarau da nicht unverdient einen Punkt geholt hätte. Weil Servette ist jetzt hier nicht massiv überlegen gewesen und hat ihre Offensivqualität nicht so enorm können zeigen wie auch schon.
Ja, das ist ja oft so. Eben Servette ist gerade bis zum 16 eigentlich oft sehr gut, aber gerade zuvorderst vorne hapert es dann ein bisschen und mir überrascht es eigentlich auch nicht, dass Aarau, wo eigentlich auch eine sehr gute Defensive hat, auch wenn sie verhältnismäßig mehr Goal bekommen, aber dass es knapp wird und gerade auswärts in Aarau spielen, ist für alle Mannschaften nicht einfach.
Ja, ich denke, wie du es gesagt hast, ist sehr bitter für den Poplesch. In dem Match, vor allem das zweite Goal, so ein hoher Ball, der im Strafraum nur so reingeht, was ich glaube, auf den Neben greift. Der erste ist vielleicht ein schwieriger gewesen, ist glaube noch aufgesetzt. Aber ich denke, für die sicher besonders bitter die 3 Punkte für Servette, weil jetzt so der FCB nicht den Wintermeister-Titel holt, oder?
Hey, ich habe vom Verlustpunkt Wintermeister immer geredet, nein.
Ja, aber der FCB ist einerseits mit einem sehr ungefährdeten Sieg gegen Luzern, auch wirklich überzeugende Leistung, 3-0. Und für mich rausgestochen, natürlich nicht ganz überraschend, Olivia Wosch mit ihrem Superassist beim 1-0 und dann einem Schuss aus, keine Ahnung, was sind das, etwa 30 Meter?
Guter Faden,
ja. Ganz ein schönes Goal zum 2-0.
Hey, allgemein, FCB, wie das Feuerwerk gestartet in diesem Match und das ganze Spiel, Luzern, ich glaube, eine kleine Chance, die Anna Kling, glaube gut fischt. Und sonst der FCB müsste eigentlich fast höher gewinnen, fast schon Chancenwucher. Am Schluss, eben, ihr habt es erwähnt, sie werden nicht Weihnachten auf dem ersten Platz verbringen, weil die Nachholspiele von dieser Schneerunde erst im Februar sind. Verlustpunktmässig wären sie vorserviert, aber ich nehme jetzt mal an, das wird denen auch relativ egal sein.
Ich finde das schön, dass du es noch erwähnt hast mit den Verlustpunkten. Aber wunderbar. Dann lasst uns doch noch das ganze Ding zumachen, nämlich mit dem Spiel GC gegen der FC Zürich. Ein Spiel, wo ich rein resultattechnisch auch mit Hinblick auf unser Tippspiel muss sagen, bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Auch ein bisschen überrascht, weil ich schon gedacht habe, der FCZ holt sich so durch die 3 Bündle, aber es ist nicht so gewesen. 1-1 spielen die beiden.
Ich habe zwar die Punkteauswertung diese Woche nicht gemacht, das schließen wir in der nächsten Folge noch schön ab für das Jahr. Ich weiss aber, dass ich bei GC FCZ unentschieden tippt habe. weil eben der FCZ irgendwie...
Ich glaube 2-2 gegangen, oder?
Ja, ich glaube 2-2, aber sicher unentschieden. Der FCZ ein bisschen Mühe hat im Moment, GC ein bisschen besser ist in der letzten Woche. Aber ja, das 1-0 auch recht schön schießt, aus 1-1 relativ schön anzuschauen, wie sie da in den Winkel haut.
Also da haben wir sie richtig rein, Zanja Kovacic, da habe ich richtig geiles Goal gefunden. Dort beim SRF, ich habe dort noch eine Zusammenfassung gesehen, ist das fälschlicherweise der Alcatarama zugesprochen worden, das Goal. An der Stelle vielleicht noch schnell korrigieren. Übrigens Rama, Tochter von einer absoluten Super League-Legende.
Mila im Rama.
Ja. FC Thun-Legende, ja, Mila im Rama. Genau, aber ja, das Goal auf jeden Fall von der Sanja Kovacevic richtig schön in die Ecke aufgehauen. Ja, und das ist das letzte von diesen vielen Zürcher Derbys, sowohl bei Männern wie jetzt auch noch bei den Frauen gewesen, die Woche. Ja.
Ja, und beim FCZ muss man vielleicht schon noch schnell sagen. Also, ich meine, die haben die 13 Spiele schon, wie Servette auch, aber Servette hat 30 Punkte, Zürich hat 26 und der FCB 28. Also, da klafft langsam eine kleine Lücke auf und der FCZ lässt ein bisschen Federn in den letzten paar Wochen.
Ja, sie haben vielleicht das auch noch, habe ich heute mal ausgerechnet, die ersten 5 haben ihren Playoff-Platz schon auf sicher. Also Servette, FCB, Zürich, IB und St. Gallen. Jetzt nicht sehr überraschend. Aber ja, dort wird's auf dem, wird's, wie du sagst, mit dieser kleinen Lücke zu den ganz vorne, wahrscheinlich 3. bis 5. werden für Zürich. Was je nachdem natürlich schon einen Unterschied kann machen. Aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Das sind noch 5 oder je nachdem 6 Matches. Dann nächstes Jahr, bis es in die Playoffs geht.
Ja, und eben, im Endeffekt musst du dann parat sein. Und das sind dann die ganz wichtigen Spiele. Von dem her, da kann noch ganz viel passieren, glaube
ich. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das wäre es gesehen für die heutige Folge. Ich glaube, wir sind alle Spiele durch. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord an Spielen, die wir beackert haben. Und ich glaube auch zeitentechnisch ein absoluter neuer Rekord.
Einmal haben wir noch mega viel gehabt, weil englische Woche war.
Ja, und dann noch Nazi vielleicht.
Nazi, glaube ich, dort haben wir 1,5 Stunden gehabt.
Okay. Ja, gut, aber auch heute wieder mal eine lange Folge für euch auf die Ohren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, in allererster Linie bei euch fürs Zuhören. Wie immer am Schluss hier der Hinweis auf unsere sozialen Medien, vor allem auf Instagram, GameChangerTalk_, wo ihr uns gerne auch ein bisschen könnt verfolgen. Dort hat jetzt auch wieder ein neues Video geben mit entweder oder das mal. Wer ist dran gewesen? Ich glaube.
Du?
Ich bin dran gewesen, ja. Und ja, wenn ihr mögt, auch gern auf den hiesigen Plattformen, ob Spotify, Apple Podcast, Apple etc., pp., was auch immer, gern doch positiv beraten, wenn ihr den Talk mögt. Und ja, zu guter Letzt ein ganz herzliches Dankeschön an euch zwei. Till, danke dir fürs Partizipieren. Ihr habt ein bisschen auf mich warten. Nochmal sorry an dieser Stelle.
Alles gut.
Und auch dir, Linus, danke schon vielmals.
Merci dir.
Ja, danke dir. Und an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, wenn du nicht gleicher Meinung sind wie wir oder wenn du findest, wir haben da noch Potenzial, uns in ein oder anderen Bereich zu verbessern, schreibt uns doch auf Instagram. Schaut auch gerne den Beitrag an. Gebt uns Feedback dazu ab.
Ich könnte auch noch Themenvorschläge schicken, weil die nächste Woche ist der Schweizer Fußball, also nächste Woche noch die Männer, aber dann ist für eine Zeit ein Pause. Dann können wir mal auch wieder über die internationale aktive Schweizer oder was auch immer reden.
Premier League-Zeit. Boxing Day.
Ja. Sehr gut. Also, ihr seht, es gibt noch einiges zu besprechen, aber für heute machen wir Schluss. Bleibt frisch, habt euch Sorge, ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao zusammen.
Salut zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info- oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.